NDR Info. Echo des Tages.
Die SPD beschließt einstimmig ihr Wahlprogramm. Eine erste Analyse vom Bundesparteitag in Dortmund und einen Kommentar hören Sie gleich bei uns. Außerdem berichten wir über eine Menschenkette von Atomkraftgegnern in der Grenzregion Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Bei den Parlamentswahlen in Albanien schließen in einer halben Stunde die Wahllokale und der Fastenmonat Ramadan ist zu Ende gegangen. Beim Confed Cup steht es eine Viertelstunde vor Abpfiff zwischen Deutschland und Kamerun immer noch 2:0. Das Endergebnis dann am Ende der Sendung in unserer Sportübersicht. Im Studio ist Nils Kinkel, einen schönen guten Abend. Martin Schulz hatte der SPD ein sattes Plus in Umfragen beschert. Im Deutschlandtrend 16 Prozentpunkte vor Angela Merkel. Das war allerdings im Februar. Ende Juni liegt die Kanzlerin im Direktvergleich mit 15 Prozentpunkten vor ihrem Herausforderer. 3 Monate Zeit hat die SPD noch, aus dem Umfragetief zu kommen. Auf ihrem Bundesparteitag in Dortmund haben die Sozialdemokraten ihren Spitzenkandidat Mut gemacht. Viel Applaus in der Westfalenhalle für Martin Schulz. Und auch das Wahlprogramm der SPD ist angenommen worden, ohne Widerspruch. Geht es also nach den Genossen, dann kann die Aufholjagd jetzt beginnen. Anja Günther mit einer Bilanz vom Parteitag.
10 Minuten Applaus nach einer Rede, die gut 80 Minuten dauerte. Die SPD feierte ihren Parteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der energisch begann mit einem Angriff auf Kanzlerin Angela Merkel und die Union, mit seiner Kernaussage: Wir, die SPD, haben die Inhalte und die entsprechenden Konzepte. CDU, CSU haben nichts davon.
CDU und die CSU, die wollen sich durchwursteln. Da haben wir ein anderes Programm, das wir heute verabschieden werden.
Die Union will ihr Wahlprogramm am 3. Juli vorstellen. Die SPD hat heute vorgelegt. Martin Schulz sprach alle Kapitel des Wahlprogramms an, was zwischenzeitlich etwas langatmig geriet und für zunächst nur verhaltenen Zwischenapplaus sorgte. Es ging unter anderem um die Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Hochschule, die die SPD ebenso fordert, wie ein Steuersystem, das kleinere und mittlere Einkommen entlastet, eine Solidarrente gegen Altersarmut, die Einführung einer Familienzeit und, Stichwort innere Sicherheit, 15.000 zusätzliche Polizisten. Unmissverständlich positionierte sich Schulz, wie zuvor bereits FDP und Grüne, bei der rechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare beim Thema Ehe für alle.
Wir werden die Ehe für alle in der nächsten Regierung durchsetzen. Ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht verankert ist.
Die Schulz-Rede lebte von 2 Kernbotschaften: Zeit für mehr Gerechtigkeit und mehr Europa. Diesem Thema hatte sich Schulz als ehemaliger Europapolitiker bisher erstaunlich selten gewidmet. Jetzt will er für ein tolerantes und weltoffenes Europa kämpfen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Für viele Ideen, die ich heute vorgetragen habe, lohnt es sich, Wahlkampf zu machen. Aber für diese Idee lohnt es sich, mit heißem Herzen zu kämpfen. Das will ich tun. Und dafür brauche ich euch. Für diese Idee will ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Am Ende wurden die Delegierten von Schulz dann doch noch mitgerissen. Sie feierten ihn mit Martin-Martin-Rufen. Der Kanzlerkandidat wiederum winkte ins Publikum, wirkte aber weniger fröhlich, denn vielmehr erschöpft. Die Kritik der vergangenen Wochen, er sei zu wenig sichtbar und inhaltlich zu unkonkret, das SPD-Umfragetief, all das scheint an Schulz zu zehren. Euphorie und Zuversicht dagegen bei vielen Delegierten, die offenbar gehört hatten, was sie hören wollten.
Wir haben eindeutig die besseren Argumente.
Ich glaube, mehr ging nicht. Klares Programm, klare Visionen, 3 große Überschriften, Gerechtigkeit, Zukunft und Europa.
Ja, es war großartig. Da hat wirklich der nächste deutsche Bundeskanzler gesprochen hier vor dem Parteitag.
Die SPD demonstrierte Geschlossenheit. Die Sozialdemokraten wirkten irgendwie mit sich im Reinen. Was zu einem guten Teil auch an Gerhard Schröder lag. Den Altkanzler als Gastredner einzuladen, war ein gelungener Coup der Parteitagsregie. 15 Prozentpunkte liegt die SPD in aktuellen Bundestagswahlumfragen hinter der Union. Schröder weiß aus eigener Erfahrung, wie man das drehen kann. Weniger laut als früher, aber ähnlich entschlossen und selbstbewusst sprach Schröder also seiner SPD Mut zu.
Wenn wir in den nächsten Wochen alle Kräfte mobilisieren, um jede Stimme kämpfen, dann können wir unser Ziel erreichen. Dann werden wir es schaffen, die SPD zur stärksten Partei zu machen.
6.000 Gäste und Delegierte in der Dortmunder Westfalenhalle applaudierten Schröder stehend, wie wenig später auch dem Redner Martin Schulz. Etwa 2,5 Stunden blieben am Ende für die Diskussion über das Wahlprogramm, das einstimmig verabschiedet wurde.
Anja Günther über die Geschlossenheit bei der SPD. Aber reichen Auftritte von Martin Schulz und Gerhard Schröder am Ende noch für einen spannenden Wahlkampf? Jörg Seiselberg kommentiert.
Das für die Sozialdemokraten erfreuliche Ergebnis, dieser Parteitag war kein Schrei nach Opposition. Trotz der schlechten Umfragewerte hat sich die SPD in Dortmund geschlossen gezeigt, sich nicht in unnützen Detaildebatten verhakt. Aber innerparteiliche Geschlossenheit alleine reicht nicht für das erhoffte Comeback im Wahlkampf. Wenn die Sozialdemokraten noch einmal zu einem ernstzunehmenden Kontrahenten werden wollen, braucht es dreierlei. Einen Kandidaten, der das Gespür für richtige Themen hat, eine Partei, die ihn trägt und eine Kontrahentin, die Schwächen zeigt. In seiner Rede heute hat Schulz deutlich gemacht, dass er das Thema Europa nach vorne schieben will. Für mehr Gerechtigkeit sorgen, Innovationen und Zukunft möglich machen, das wird die Grundmelodie des SPD-Wahlkampfs bleiben. Diese Schlagworte bestimmten auch heute die lange, manchmal längliche Rede des Kandidaten. Aber Europa, ein Europa, das das Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung demokratisch und sozial gestaltet, das ist das Thema, für das der Kandidat brennt. In Frankreich hat Macron gezeigt, dass man mit einem flammenden Bekenntnis zu Europa auch nationale Wahlen gewinnen kann. Und Schulz besitzt bei diesem Thema hohe Glaubwürdigkeit. Aber so sympathisch ein Wahlkampf mit Europa-Gestus auch sein mag, viele Deutsche haben den Eindruck, dass Merkel sie in Europa ganz gut vertritt und schreien nicht nach einem Kurswechsel. Das Zweite, was die SPD für ein Comeback im Wahlkampf braucht, eine geschlossene, nicht deprimierte Partei, eine Partei, die von ihrem Kandidaten überzeugt ist. Zumindest hinter diesem Punkt kann die SPD nach Dortmund einen Haken machen. Auch wenn Schulz in seiner Rede lange nicht so mitreißend war, wie es sein Vorgänger Sigmar Gabriel an guten Tagen sein konnte, die Delegierten trugen ihn auf Händen. Es gibt in der Partei immer noch eine weit verbreitete Lust auf Schulz. Auch in der anschließenden Debatte gab es von der einst so streitfreudigen SPD nur Streicheleinheiten für den Parteichef. Zwischen Kandidaten und seiner Partei passt kein Blatt. Zumindest das läuft für die SPD eindeutig besser als im desaströsen Wahlkampf vor 4 Jahren mit Peer Steinbrück. Bleibt eine Kontrahentin, die Schwächen zeigen müsste. Dafür gibt es bislang keine Anzeichen. Ein Programm kann gut und dick, die Partei kampfbereit und geschlossen sein. Dies alles nützt nichts, wenn die Deutschen nicht grundsätzlich bereit sind, ihre Regierungschefin abzuwählen. Ob der Versuch der SPD verfängt, Merkel inhaltliche Lehre vorzuhalten, wird sich frühestens im Endspurt zeigen, wenn es in den politischen Nahkampf geht. Zumindest hierfür ist Schulz mit dem Programm, das ihm die Partei heute mit auf den Weg gegeben hat, gut aufgestellt. Kurzum, die SPD hat in Dortmund ihre Parteitagspflicht erfüllt und sich noch nicht aus dem Wahlkampf verabschiedet. Aber jenseits der Westfalenhalle hat sich die Welt nicht verändert. Auch wenn 3 Monate vor der Wahl noch nichts entschieden ist, es bleibt für die SPD weiter mühsam, sich an einer Kanzlerin abzuarbeiten, bei der sich die Deutschen offensichtlich wohlfühlen.
Ein Kommentar von Jörg Seiselberg im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Für radioaktive Strahlen gibt es keine Grenzen. Deutsche, Niederländer und Belgier haben deshalb heute gegen Atomkraft demonstriert, mit einer Menschenkette von Aachen über Lüttich, Maastricht bis nach Tihange. Dort steht nämlich ein Atomkraftwerk, das schon feine Risse im Reaktor hat. Und deshalb sind die Anwohner in der Grenzregion besorgt. Damit es bei einem Störfall nicht zur Atomkatastrophe mit einer Kernschmelze kommt, forderten sie heute die Abschaltung von gleich 2 Pannreaktoren in Tihange und Doel.
So klang es heute in Belgien, den Niederlanden und auch Deutschland. 50.000 Menschen forderten lautstark das Abschalten des belgischen Atomkraftwerks Tihange bei Lüttich, 60 Kilometer Luftlinie von Aachen entfernt. Man habe ein großartiges Zeichen gesetzt, sagte Jörg Schellenberg vom Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie.
Wir haben da mehr als ein halbes Jahr darauf hingearbeitet und jetzt ist die Aktion gekommen und ist vorbei und das ist ja fantastisch.
Der Protest gegen den Pannenreaktor, er war nicht nur hörbar, er war auch sichtbar. Die Menschen trugen Fahnen mit der Aufschrift Stopp Tihange, viele hatten Schals mit dem gleichen Slogan an. Die Angst der Menschen vor einem Super-GAU, sie war spürbar, sowohl bei den älteren Teilnehmern als auch bei jüngeren Demonstranten.
Wenn ich dann lese, die Risse werden mehr und mehr und mehr und ich kann hier nicht weg, dann habe ich Angst um mich, dann habe ich Angst um meine Kinder und Angst um meine Enkel.
Mir ist ein kleines Zeichen gesetzt worden, es wird wahrscheinlich aber nicht allzu viel nutzen.
Gerade weil wir hier in der Nähe wohnen von Tihange, ist uns das eigentlich sehr wichtig, denn ja, wenn man nichts tut, passiert auch nichts. Und von da an finde ich solche Aktionen sehr wichtig und auch richtig.
Das Atomkraftwerk Tihange steht seit vielen Jahren in der Kritik. Aufgrund von tausenden Haarrissen im Reaktordruckbehälter wird an der Sicherheit des mehr als 40 Jahre alten Atommeilers gezweifelt. Deshalb haben auch zahlreiche deutsche Kommunen sowie Kommunen aus Luxemburg und den Niederlanden Klage gegen die belgische Regierung in Brüssel eingereicht. Die Forderung, den Risikoreaktor abschalten. Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp hofft, dass mit der Menschenkette der Druck noch einmal auf die Verantwortlichen in Belgien erhöht wird.
Letztlich zählt das Gesamtsignal, dass es eben nicht nur eine deutsche Sorge ist, sondern eine internationale Aktion, in der sich die Menschen in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden gleichermaßen äußern, in der man diese Sorge auch als ein verbindendes Element mit der Menschenkette deutlich macht. Und an so vielen Menschen wird man dann auch nicht vorbeischauen können, weil es am Ende ein politischer Prozess ist und Politik braucht Mehrheiten.
Klar ist auch, die Menschenkette war eine einmalige Aktion. Doch die Organisatoren betonten, dass weitere Protestaktionen gegen Tihange folgen werden, solange bis der Pannenreaktor vom Netz gehe.
Aus Aachen berichtete Thomas Wenkert über die Proteste von Atomkraftgegnern in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Albanien ist eines der kleinsten und ärmsten Länder Europas und eines der korruptesten. Gut laufen unter anderem die Geschäfte mit Drogen. Ansonsten befindet sich Albanien im Reformstau. Damit das Land eine neue Perspektive bekommt, will es eines Tages Mitglied in der EU werden. Dafür setzen sich zumindest beide großen Parteien bei der Parlamentswahl heute ein. Die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr geöffnet. Aus Tirana berichtet Clemens Fehrenkotte.
Gehen Sie wählen. Ich weiß, dass heute ein heißer Tag ist. Kommen Sie trotzdem zur Wahl. Lucin Bascha, Ex-Außenminister und Chef der konservativen Demokratischen Partei, appellierte eindringlich an seine Landsleute, ungeachtet des mit 39 Grad heißesten Junitages, ihre Stimme abzugeben. Die staatliche Wahlkommission vermeldete in den Nachmittagsstunden eine eher unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung. Ob das muslimische Zuckerfest zum Abschluss des Fastenmonats Ramadan dabei eine Rolle gespielt hat, in einem Land, in dem rund 60% der Bevölkerung Muslime sind, oder die weit verbreitete Politikverdrossenheit der Wähler, Lucin Bascha jedenfalls versuchte dagegen zu halten. Ich wünsche allen Albanern und insbesondere den muslimischen Gläubigen von Herzen das Bayramfest, wie in Albanien das Zuckerfest genannt wird. Heute ist ein sehr wichtiger Tag für Albanien. Das ist der Tag, an dem wir mit dem Votum entscheiden. Heute ist der Tag, an dem die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Deshalb richte ich eine Botschaft an jeden wahlberechtigten Albaner bzw. an jede wahlberechtigte Albanerin. Sie dürfen an dieser großen Entscheidung nicht fehlen. Kommen Sie und wählen. Nur durch die Wahl und das Votum kann sich Albanien verändern. Weitaus entspannter richtete Ministerpräsident Edi Rama von der Sozialistischen Partei seine Festtagsgrüße an die Wähler. Nicht zuletzt deshalb, weil ihm Demoskopen einen Vorsprung vor dem größten Konkurrenten, den Demokraten, in Aussicht stellen. Ich wünsche allen Brüdern des muslimischen Glaubens ein frohes Bayramfest. Möge dies ein schöner Tag für Albanien sein. Mögen diese einfachen Menschen heute der Gott sein, den Albanien braucht. Ich habe großes Vertrauen, dass wir heute einen sehr schönen Tag haben werden. Seit den frühen Morgenstunden sind die rund 5200 Wahllokale geöffnet. In der Grundschule Nummer 9, in einem ruhigen Stadtviertel Tiranas, gab eine ältere Frau auf die Frage nach ihrer Erwartung an das Wahlergebnis zurück. Ich glaube, die Veränderung hat begonnen und geht weiter. Ich glaube, Edi Rama geht vorwärts. Ich also neige zu Rama. In jedem Fall lastet ein großer Reformdruck auf der künftigen Regierung, die vermutlich wie seit vielen Jahren aus einem Koalitionsbündnis bestehen wird. Diese junge Zahnärztin verlässt mit ihrer Mutter das Wahllokal. Viele ihrer Altersgenossen verlassen das Land, weil ihnen das Reformtempo zu langsam ist und sie nicht länger warten wollen. Und sie? Also ich habe bis jetzt gewartet und ich warte weiter, bis Albanien in die richtige Richtung geht. Denn was sollen wir machen? Meine Kinder sind im Ausland, aber sie studieren und nach dem Studium kommen sie hierher zurück. Und die sollen auch für Albanien einen Beitrag leisten. Die politische Perspektive dieser Parlamentswahlen lautet, Albanien als EU-Beitrittskandidaten in den nächsten 4 Jahren weiter voranzubringen, um die Chancen für einen späteren EU-Beitritt zu erhöhen. Sonst verlassen noch mehr junge, oftmals gut ausgebildete Albaner ihre Heimat.
Clemens Fehrenkotte über die Parlamentswahl in Albanien. In China hat ein ganzer Berg ein Dorf verschüttet. Nach tagelangem Regen war gestern ein Hang in der Provinz Sichuan über 1000 Meter abgerutscht. Für die 93 verschütteten Dorfbewohner gibt es kaum noch Hoffnung, berichtet unser China-Korrespondent Steffen Wurzel.
Dort, wo sich bis gestern früh das Dorf Xinmo befand, geht der Großeinsatz der Rettungsteams weiter. Tausende Helfer graben auf der Geröllwüste nach Verschütteten mit Baggern, Kränen und Bulldozern und mit den bloßen Händen. Auch Spürhunde sind im Einsatz. Angehörige trauern um ihre Familienmitglieder, die irgendwo unter den Gesteinsmassen liegen. Rund 8 Millionen Kubikmeter Geröll, Schlamm und Gestein haben das Dorf in der Provinz Sichuan gestern ausgelöscht. Mehr als 60 Häuser wurden von den Schlammlawinen begraben. Ich ging nach draußen, spürte diesen enormen Wind und dann sah ich schon das Wasser auf unser Haus zuströmen, sagt einer der wenigen Überlebenden, ein schwer verletzter Familienvater, der in einem Krankenhaus liegt und von einem lokalen Fernsehsender interviewt wurde. Ein Felsbrocken krachte direkt in unser Wohnzimmer. Wir sind dann langsam ins Freie gekrochen mit unserem Baby im Arm und wir konnten davonlaufen. Bewohner aus einem Nachbardorf haben sich um das Baby gekümmert und uns etwas zum Anziehen gegeben. Das Dorf Xinmo war auch bei Touristen aus anderen chinesischen Provinzen als Reiseziel beliebt. Gut möglich also, dass unter den vielen Opfern auch Menschen aus anderen Landesteilen sind. Von Seiten der Helfer und auch von den Behörden hieß es heute immer wieder, man werde nicht aufgeben und weiter nach Überlebenden suchen. Aber die Hoffnung schwindet. Die Erdmassen hatten sich gestern gegen 6 Uhr früh von einem Berghang oberhalb des Dorfes gelöst, nach heftigem tagelangem Regen. Die Unglücksstelle liegt etwa 200 Kilometer entfernt von Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Nicht nur im Südwesten Chinas regnet es weiter in Strömen, auch in vielen anderen Landesteilen machen die Sommerregen Millionen Menschen zu schaffen. In der weiter östlich gelegenen Provinz Jiangxi sagte Li Xiaogang, der stellvertretende Leiter einer Katastrophenschutzbehörde, die Wasserstände von Flüssen und Seen sind schon jetzt relativ hoch. Viele Böden sind sehr aufgeweicht und es regnet weiter. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass wir weitere Unglücke erleben werden. In den nächsten 3 Tagen wird in mehreren Provinzen mit weiteren heftigen Regenfällen gerechnet. Chinas nationales Wetteramt in Peking hat inzwischen fürs ganze Land die zweithöchste Unwetterwarnstufe ausgerufen.
Steffen Wurzel über die schwierigen Bergungsarbeiten nach einem Erdrutsch in China. Ein schweres Unglück mit über 100 Toten hat es am Wochenende auch in Pakistan gegeben. Zunächst stürzte dort ein Tanklaster um, was in der Region immer wieder mal passiert und weshalb viele Anwohner versucht haben, das auslaufende Benzin für den eigenen Bedarf mit Flaschen und Kanistern aufzufangen. Doch dann explodierte eine Dreiviertelstunde später der Tanklaster. Die Katastrophe ereignete sich auf einer Schnellstraße im Osten Pakistans in der Stadt Bawalpur.
Die Bilder laufen in Pakistan auf allen Nachrichtenkanälen. Ausgebrannte Autos, verkohlte Motorräder, eine riesige schwarze Rauchwolke über dem umgekippten Lastwagen. Es ist einer der schwersten Unfälle in der Geschichte des Landes. Polizeibeamte sagen, der Tanklaster sei mit hohem Tempo gefahren und in einer scharfen Kurve umgekippt. Er war voll beladen mit 25.000 Litern Treibstoff. Die Bewohner eines nahegelegenen Dorfes sind mit Benzinkanistern und Töpfen zur Unfallstelle gelaufen, um den Treibstoff aufzusammeln. Über den Lautsprecher der Dorfmoschee waren sie von dem Unfall informiert worden. Die Polizei hatte versucht, den Verkehr umzuleiten und die Unfallstelle abzusperren. Gegen den Ansturm der Dorfbewohner sei sie aber machtlos gewesen. In Pakistan kommt es immer mal wieder zu Engpässen bei der Treibstoffversorgung. Ein Reporter beim pakistanischen Nachrichtensender Jio TV sagte, die Preise steigen doch immer mehr hier im Land. Deshalb sind die vielen armen Menschen gleich losgerannt, als sie vom Unfall hörten. Jetzt mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Das ist eine unglaublich schreckliche Tragödie. Als Dutzende Männer, Frauen und Kinder um den Laster herumstanden, explodierte er in einen Feuerball. Laut Augenzeugen hätten einige Menschen in der Nähe des Fahrzeuges geraucht. Andere berichten, dass viele mit ihren Handys telefoniert haben, um Verwandten und Freunden Bescheid zu geben, dass es Treibstoff gibt. Nun sitzen viele Menschen draußen vor den Krankenhäusern und hoffen, dass ihre Verwandten überleben. Schwestern und Ärzte in den umliegenden Provinzkrankenhäusern versuchen, die vielen Brandopfer zu retten. Bei den Toten wird es zum Teil schwierig sein, sie zu identifizieren. Die Körper sind fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Pakistan ist ohnehin schon seit Freitag in Trauer. Bei mehreren Bombenanschlägen in verschiedenen Teilen des Landes waren innerhalb weniger Stunden mehr als 40 Menschen getötet und fast 100 weitere verletzt worden.
Silke Dietrich über eine Tanklasterkatastrophe in Pakistan. In Südspanien kämpft die Feuerwehr im Moment gegen einen großen Waldbrand. Die Behörden mussten 2000 Menschen in Sicherheit bringen, auch Urlauber auf Campingplätzen und in Hotels. Oliver Neuroth berichtet.
Das Feuer brach gestern Abend am Rande des Nationalparks Doñana aus. Er gilt als das wichtigste Feuchtgebiet Spaniens mit einzigartiger Natur und seltenen Tierarten. Bilder zeigen, wie vor allem Pinienwälder in Flammen stehen und der Himmel darüber durch das Feuer leuchtend rot gefärbt ist. Starker Wind sorgte dafür, dass sich der Brand schnell ausbreiten konnte. Die Behörden brachten Urlauber, die auf zwei Campingplätzen waren, in Sporthallen und Hotels unter. Die Feuerwehr ist mit rund 200 Mann im Einsatz, seit dem Morgen auch mit mehreren Löschflugzeugen. Die Behörden rechnen im Moment nicht damit, dass die Flammen auch das Innere des Nationalparks erreichen. Die Regierung der spanischen Region Andalusien hält es für möglich, dass das Feuer gelegt wurde. Spanien erlebt gerade eine Hitzewelle. Vor allem im Süden des Landes lagen die Temperaturen in den vergangenen Tagen teils bei über 40 Grad. Meteorologen sprechen vom heißesten Frühjahr seit 1965.
Oliver Neuroth über die Waldbrände im spanischen Andalusien. Mit dem Neumond ist in der vergangenen Nacht der Fastenmonat Ramadan zu Ende gegangen. Viele Muslime auf der ganzen Welt haben 29 Tage tagsüber auf Essen, teilweise sogar auf Wasser verzichtet. Seit heute früh dürfen sie wieder ganz normal frühstücken. Für die Kinder gibt es zum Ramadan-Fest Tüten voller Süßigkeiten und auf den Straßen wird häufig gesungen, gelacht und getanzt. Das Fastenbrechen ist eben ein ganz besonderer Moment. Doch es gibt auch Orte, an denen sich die Bewohner eine Mahlzeit kaum leisten können. Isabel Gotovac war in Kairo in einem sehr armen Stadtteil unterwegs.
Samstagabend in Kairos Stadtteil Mahari. Ein großes Zelt, darin sitzen mehr als 400 Menschen beim gemeinsamen Fastenbrechen. Es ist das Ende des Ramadan. Abend für Abend sind hier nach Sonnenuntergang die zusammengekommen, die sonst wenig haben. Die Armen der Stadt. Einer von ihnen ist Essam. Er ist Maler und hat nicht viel zum Leben. Komme hierher, weil es mir nicht gut geht. Meine Lebensumstände sind schlecht. Ich kann mir kein Essen leisten, weder für mich noch für meine Kinder. So wie Essam geht es auch vielen anderen hier. Das weiß auch Islam Mohammed von der Stiftung Misr el-Khir. Die Stiftung organisiert das Fastenbrechen für die Bedürftigen Kairos, finanziert durch Spenden. Islam Mohammed weiß, wie wichtig solche Einrichtungen sind. Im Ramadan geht es darum, dass sich alle gemeinsam versammeln und eins werden. Die Armen und die Reichen. Ramadan, das bedeutet eben auch, Solidarität zu zeigen mit den Armen und Schwachen. Denn davon gibt es in Kairo viele. Ägyptens Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Es gibt viele Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit hat auch Maler Essam eingeholt. Wissen Sie, mal habe ich für einen Tag Arbeit, dann bin ich wieder für Wochen arbeitslos. Das Leben hier ist hart. Strom und Wasser, Essen und Trinken, alles ist so teuer. Um Geld muss sich Essam an diesem Abend keine Gedanken machen. Nach einem langen Fastentag ist er froh, dass er hier mit seiner Familie essen kann. Insgesamt versorgt die Stiftung während des Ramadans bis zu 5 Millionen Menschen mit Essen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass es so etwas für Menschen wie mich gibt, wo man respektiert wird. Die Leute hier, die das machen, sind gute Leute, sagt Essam und geht an diesem Abend nicht nur satt nach Hause, sondern vor allem mit einem Gefühl der Dankbarkeit.
Isabel Gotovac aus Kairo über das Fastenbrechen zum Ende des Ramadan. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat heute im Festsaal des Weimarer Musikgymnasiums Schloss Belvedere ihren Literaturpreis 2017 verliehen. Die mit 15.000 Euro verbundene Auszeichnung erhielt der österreichische Autor Michael Köhlmeier. Aus Weimar berichtet Maria Sokolowski.
Der österreichische Autor Michael Köhlmeier ist in Weimar mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2017 ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte den 67-Jährigen als Autor, der virtuos die Gattungen und Medien beherrscht, von Märchen über Schelmenroman und Generationen-Epos bis zur zeitkritischen Novelle. Die Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann sagte in ihrer Laudatio über Michael Köhlmeier: Seine Sprache ist völlig barrierefrei. Man kommt immer mit ihm mit. Menschen aller Altersstufen und Schichten würden geradezu mitgerissen. Michael Köhlmeier sagte in seiner Dankesrede, der Preis habe ihn angeregt, sich mit dem Namensgeber auseinanderzusetzen. Er wundere sich, dass bisher niemand eine Novelle über dessen Leben, vor allem über seine Freundschaft mit dem französischen Präsidenten de Gaulle, geschrieben habe. Michael Köhlmeier selbst hat in seinem Roman »Zwei Herren am Strand« von der Freundschaft zwischen Charlie Chaplin und Winston Churchill erzählt. Michael Köhlmeier hat im Radio und im Fernsehen antike Sagen und biblische Geschichten frei nacherzählt. Er hat Novellen, Kurzgeschichten, Märchen und Romane geschrieben. Michael Köhlmeier ist der 25. Preisträger des Literaturpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Stiftung vergibt die mit 15.000 Euro verbundene Auszeichnung seit 1993 an Autoren, die sich für die Freiheit des Wortes einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören zum Beispiel Sarah Kirsch, Hertha Müller und Martin Mosebach.
Und damit sind wir jetzt beim Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Studio ist mein Kollege Mats Nicholson.
Als Gruppensieger ins Halbfinale. Das war der Plan für die deutsche Fußballnationalmannschaft und der ist beim Confed Cup in Russland voll aufgegangen. Die Mannschaft von Bundestrainer Löw besiegte Kamerun mit 3:1. Und das heißt, die deutsche Mannschaft ist Gruppensieger und spielt im Halbfinale gegen Mexiko. Ein erfolgreicher Auftritt also in Sotschi. 3 Spiele für die deutsche Mannschaft, 7 Punkte, 2 Siege, ein Unentschieden. Das ist eine richtig gute Leistung in dieser Vorrunde. Gastgeber Russland ist gestern ausgeschieden. Das ist aktuell aber das kleinste Problem des russischen Fußballverbandes. Die FIFA ermittelt. Nach einem Bericht der englischen Daily Mail sollen alle 23 russischen Spieler bei der Weltmeisterschaft 2014 auf Dopinglisten gestanden haben. Heißt, auch der russische Fußball könnte in das systematische Staatsdoping eingebunden gewesen sein. Markus Sambale berichtet aus Sotschi.
Als Unsinn bezeichnete Russlands wichtigster Sportfunktionär Vitali Mutko den britischen Zeitungsbericht. Im russischen Fußball habe es niemals ein Dopingproblem gegeben. Und es werde auch nie eins geben, sagte Mutko. Die russische Nationalmannschaft werde ständig überprüft. Im Fußball sei Doping nie ein Thema gewesen. Die britische Zeitung Mail on Sunday schreibt heute, 34 russische Fußballnationalspieler ständen auf einer Liste von Sportlern, die mit Doping in Verbindung gebracht würden. Darunter seien auch Spieler aus dem russischen Kader beim gerade laufenden Confed Cup. Das russische Team war gestern in der Vorrunde ausgeschieden.
Es gibt Formel-1-Rennen, die nehmen ohne große Ereignisse ihren Lauf vom Start bis ins Ziel. Und es gibt solche Rennen wie heute in Aserbaidschan. In Baku war alles drin. Strauchelnde Favoriten und ein Überraschungssieger. Daniel Ricciardo siegte im Red Bull. Volker Hirt fasst den Formel-1-Grand Prix von Baku zusammen.
Geschuldet ist dieser Erfolg einem turbulenten Rennen mit mehreren Safety-Car-Phasen, einem Rennabbruch, nachdem zu viele Trümmerteile auf der Strecke lagen, und einem Sebastian Vettel, der die Nerven verlor. Absichtlicher Rammstoß gegen Lewis Hamilton, nachdem der ihn in einer Safety-Car-Phase ausgebremst hatte. Nur durch die milde 10-Sekunden-Strafe mit Boxendurchfahrt konnte er noch Platz 4 erobern, immerhin vor Lewis Hamilton. Dadurch konnte Sebastian Vettel seinen Vorsprung in der Fahrergesamtwertung sogar noch ausbauen. Er führt mit 14 Punkten vor Lewis Hamilton.
Es gibt Tage im Leben eines Sportlers, an dem man zu der Erkenntnis kommt, der Gegner ist einfach zu gut. So lief es heute für Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev. Im Finale von Halle hatte er keine Chance gegen den besten Rasenplatzspieler aller Zeiten, Roger Federer. Der Schweizer gewann 6:1 und 6:2.
Ich war total frisch, war gut eingestellt, taktisch hatte ich, glaube ich, einen guten Plan. Das ist dann eigentlich alles aufgegangen und dementsprechend bin ich natürlich überglücklich jetzt vor Wimbledon, dass es nochmal hier in Halle so gut gelaufen ist, denn das ist schon eines meiner Lieblingsturniere auf der Tour, sonst hätte ich auch nicht so viele Mal gewonnen hier.
9 Mal schon hat Roger Federer in Halle gewonnen. Der Mann ist eine lebende Tennislegende. Jetzt will er mit seinen 35 Jahren nochmal Wimbledon gewinnen. Markus Burkhardt darf sich seit heute deutscher Meister nennen. Der Radprofi gewann das Straßenrennen in Chemnitz. Damit darf er bei der Tour de France das Meistertrikot tragen als bester deutscher Radprofi. Am Sonnabend beginnt die Tour de France mit dem Start in Düsseldorf. Dann geht's über Belgien nach Frankreich und Markus Burkhardt wird dann also zum ersten Mal in seinem Leben das Trikot des besten deutschen Radprofis tragen. Und jetzt springen wir nochmal schnell zurück nach Sotschi und hören uns den Spielbericht an. Guido Ringel fasst das deutsche 3:1 gegen Kamerun zusammen.
Die deutsche Mannschaft hat erst in der zweiten Halbzeit so richtig Lust bekommen, schnellen Fußball zu spielen. Nach einem mauen ersten Durchgang fielen dann die Treffer und es waren einige Offensivszenen, aber insgesamt 3 Tore für die deutsche Mannschaft. Durch Demir bei 48. und zweimal Werner 66. und 81. Minute. Gegentreffer allerdings auch. Es war ein Fehler des Keepers Marc-André Ter Stegen, der den heranrauschenden Aboubakar nicht sah, den Ball unterschätzte und an ihm vorbei, an Ter Stegen hinein, ging der Ball ins Netz. Insgesamt aber eine wieder durcheinander gewürfelte deutsche Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit mit schnellem, geradlinigen und unterhaltsamem Fußball. Am Ende ein 3:1-Sieg gegen Kamerun und der Gruppensieg, das Halbfinale gegen Mexiko.
Guido Ringel berichtete aus Sotschi. Also die deutsche Fußballnationalmannschaft bleibt weiter ungeschlagen beim Confed Cup, ist Gruppensieger und trifft im Halbfinale dann auf die starken Mexikaner.
Soweit der Sport am Sonntag mit Mats Nicholson und soweit auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.